Als der Max und ich gerade überlegt haben, wie das denn jetzt mit der Jahreslosung so emotional verstanden werden kann, und ich mich dann wieder hingesetzt habe, dann sah ich das Bild von der alten Jahreslosung. Normal hängt ja am Neujahrsgottesdienst dann schon immer das Bild von der neuen, aber die Ehre über das neue Bild dann als Grundlage zu predigen, die bleibt unserem Pfarrer Herrn Granzin nächsten Sonntag. Herzliche Einladung. Ich kenne es nicht. Eigentlich bin ich ganz froh, dann kollidieren wir da thematisch, hoffentlich nicht. Da ich als erstes dran bin, habe ich es leichter. Ich fand es ganz interessant. Die Jahreslosung letztes Jahr, Neues Testament, Johannesevangelium, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich durfte letztes Jahr zu der Zeit auch schon hier stehen und ich fand es total interessant, auch mit wie viel oder mit welchen Emotionen Menschen unterwegs sind mit dieser Einladung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Und es gibt Menschen, die sind eher weit weg, beobachtend, welche, die tasten sich ran, aber es sind auch welche, die haben sich schon richtig gemütlich gemacht auf Gottes Hand. Und die Hagar, ja, es geht um eine Frau heute, die hat diesen Ausspruch getan. Und obwohl die auf einem ziemlich harten Weg war, hat die sich, als sie den Satz gemacht hat, ja, sich sehr vertraut gefühlt mit Gott. Aber das erzählt euch der Max jetzt.
Sie ist auf der Flucht. Sie läuft weg, immer weiter. Sie hat kein Ziel. Sie will nur weg. Dort, wo sie herkommt, wurde sie gedemütigt, als Objekt behandelt. Sie trägt ein Kind in sich, bei deren Zeugung sie kein Mitspracherecht hatte. Ihr ist klar, dass sie nie wieder zurückgehen will. Sie hat dort keinen Platz, kein Zuhause, niemanden, der sich um sie kümmert. Sie ist erschöpft und hat brennenden Durst. Ihr geht das Trinkwasser aus. Sie weiß, dass sie nicht mehr lange leben wird, wenn sie nicht bald eine Wasserquelle findet. Und selbst dann weiß sie nicht, wie es weitergehen soll. Soll sie nicht einfach aufhören zu laufen? Sie stellt sich diese Frage immer und immer wieder. Doch dann erinnert sie sich an das ungeborene Kind in ihr und schleppt sich weiter, immer weiter durch den brennend heißen Wüstensand. Da, eine Wasserquelle. Sie stolpert darauf zu, sinkt zu Boden, schöpft mit den Händen Wasser und löscht ihren Durst. Dann sinkt sie in sich zusammen und schließt ihre Augen. Wie soll es nur weitergehen? Sie will einfach aufgeben, hier sitzen bleiben. Und Hagar, plötzlich hört sie eine Stimme. Woher kommst du? Und wohin willst du? Sie erstarrt, öffnet vorsichtig ihre Augen. Ein Mann steht neben ihr, schaut sie fragend, aber nicht unfreundlich an. Noch einmal fragt er. Woher kommst du? Und wohin willst du? Auf die erste Frage kann sie eine einfache Antwort geben. Ich bin meiner Herrin davongelaufen. Auf die zweite Frage weiß sie keine Antwort. Der Mann schaut sie lange an. Dann sagt er, geh zurück. Halte die Situation aus. Hagar ist geschockt. Nie mehr will sie zurück. Auf gar keinen Fall. Aber der Mann spricht weiter. Du wirst einen Sohn gebären. Du sollst ihn Ismael nennen. Das heißt, Gott gehört dir. Gott hat gehört. Denn Gott hat dein Elend gesehen. Dann dreht der Mann sich um und verschwindet so schnell, wie er auch aufgetaucht ist. Aber seine Worte hallen in ihr nach. Gott hat dein Elend gesehen. Er hat es gesehen. Bei jeder Wiederholung scheint sich etwas in ihr zu verändern. Ihr wird klar, dass der Mann ein Bote des Gottes ihres Herrn ist. So muss es sein. Und er hatte eine Botschaft für sie. Sie ist nicht allein. Es gibt jemanden, der ihre Situation, ihre Schmerzen wahrgenommen hat. Jemand, der sie, eine einfache Magd, erkannt hat, gesehen hat. Das fühlt sich unwahrscheinlich gut an. Hagar merkt, dass ihr das Kraft gibt. Genügend Kraft, um zurückzukehren und die Situation auszuhalten, wie der Bote es verlangt hat. Langsam steht sie auf und wappnet sich für die Rückkehr. Leise flüstert sie: Du bist ein Gott, der mich sieht.
Und diese Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht, die entsteht in einer, ja eigentlich in einer persönlichen Extremsituation, in einer emotionalen Extremsituation. Ihr Herr und ihre Herrin, die schon höheren Alters sind, wollen unbedingt, und das ist ihnen auch von Gott versprochen worden, einen Nachkommen. Bisher hat es mit dem Kinderkriegen nicht geklappt. Also wird ihre Herrin, sieht sie und sagt, okay, Mann, nimm diese, unsere Magd, und dann kann sie ja, wenn ich nicht kann, für uns einen Nachkommen gebären. Vielleicht gehen schon manche Lichter an. 1. Mose, Kapitel 16, es geht um Abraham und Sarah. Obwohl sie von Gott das Versprechen haben, dass sie einen Sohn bekommen sollen und ein großes Volk bekommen werden sollen, sind sie ungeduldig und wollen selber aktiv werden. Da die Sarah sich dann von der Hagar, sagen wir mal, die Hagar freut sich sehr und die Sarah sagt dann, ja, die wird mir jetzt zu aufmüpfig, die wird mir zu wichtig, und es ärgert sie und sie schickt die Hagar deswegen, wie man so schön sagt, in die Wüste, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie kommt an eine Situation, wo sie nicht weiß, wie es weitergeht. Eigentlich ist sie wahrscheinlich wirklich dem Tod geweiht. Sie weiß nicht mehr, wo soll es hingehen. Sie trägt ein Kind in sich, sie ist schwanger. Und dann erlebt sie das, was der Maxi uns gerade erzählt hat. Sie begegnet Gott. Und sie vertraut diesen Boten Gottes, diesen Worten, und sie dreht um. Und sie bekommt ihren Sohn, den Ismael. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Geschichte, schon lange her. Gesehen zu werden, ist ein Bedürfnis, das tief in uns Menschen steckt. Am schönsten kann man das eigentlich bei Kindern sehen. Kleine Kinder, wenn die was können oder was haben, dann sagen die, Papa, Mama, schau mal, unbedingt muss man es angucken. Oder wenn die Mädels dann, wenn sie klein sind, in die Schuhe von der Mama schlüpfen, 3 Nummern zu groß und irgendwas Tolles anziehen, dann schau mal, wie toll das aussieht, wie schön ich bin. Also dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, das steckt einfach in uns Menschen drin. Kinder wollen gesehen werden, sie brauchen Aufmerksamkeit. Bei Jugendlichen ist es genauso, drückt sich nur ein bisschen anders aus. Genau die Zeit vorm Spiegel wird ein bisschen länger. Die Klamotten werden wichtiger. Man geht vielleicht auch ins Fitnessstudio oder man lernt irgendwelche Tricks auf dem Skateboard und soziale Medien heutzutage geben eine optimale Plattform, um das Ganze ja ordentlich zu präsentieren. Aber liebe Jugendliche, die Erwachsenen sind nicht besser, denn dann kommt die Zeit, wo man sich mit anderen Dingen profilieren kann. Beruf, Auto, Urlaub oder aber auch mit der Familie. Liebe Jugendliche, liebe Kinder, eure Eltern sind stolz auf euch, auch wenn sie es euch vielleicht manchmal zu wenig sagen. Und natürlich sind auch für die Eltern die Medien eine Möglichkeit, das Ganze zu präsentieren. Ihr braucht bloß die WhatsApp-Status anschauen. Auch in hohem Alter ist es übrigens immer noch gut gesehen zu werden. Ich weiß, dass unsere Mädchenjungschar kurz vor Weihnachten durch Lauben gezogen ist und an der einen oder anderen Tür geklingelt hat. Sie haben sich vornehmlich ein bisschen unsere älteren Bewohner ausgesucht und haben leuchtende Augen produziert. Und zwar bei unseren Senioren, aber auch bei den Kindern selber. Denn die Kinder hatten so eine Freude dran, in diesen Situationen und diese Dankbarkeit und diese Fröhlichkeit zu sehen, dass sie gesagt haben, wir müssen noch mal einen Tag dranhängen. Es war quasi ein freudiger Win-Win-Effekt. Gesehen werden tut uns gut. Ja, viel mehr noch. Gesehen werden ist essentiell, ist grundlegend für unsere Lebensqualität und gesehen werden macht das Leben reich und macht das Leben wertvoll. Wie gut ist es, Leben teilen zu können, und egal ob es fröhliche Stunden sind oder schwere Stunden, es ist gut, mit jemandem zu reden, ein offenes Ohr zu bekommen. Die Hagar hat das erlebt in einer Situation, die eigentlich schon aussichtslos war. Sie wurde von Gott gesehen in schweren Zeiten. Die Frage ist, wie ist es heute? Gibt es es heute noch? Von Gott gesehen? Jetzt? Wie sieht Gott Menschen an? Sieht Gott auch mich an? Und wenn ja, wie? Wie sieht Gott mich an? Kann ich Gott erfahren? Bevor ich aber ins Heute komme, will ich mit euch einen Streifzug machen. Der Schlüssel zu einer persönlichen Gottesbeziehung liegt für mich darin, Gott kennenzulernen, das Wesen Gottes zu verstehen, herauszufinden, wie Gott die Menschen sieht und wie Gott mit den Menschen umgeht. Ich will Gott verstehen lernen, zumindest so weit, wie ich so mit meinem eingeschränkten menschlichen Sehen überhaupt, wie mir das überhaupt möglich ist. Gott, ich will dich kennenlernen. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott auf diese Welt gekommen ist. Gott hat sich den Menschen angenähert, er wurde nahbar. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Gott wurde Mensch. Das macht es uns viel einfacher, wie der Hagar damals. Für die Hagar war das wie ein Streiflicht. Für uns ist es ein bisschen nachvollziehbarer. Jesus lebt uns nämlich Gottes Wesen vor. Und von der ersten Begegnung, die Jesus mit Menschen hat, wird eines klar: Gott ist Liebe. Wir starten mal wieder mit den Kindern. Jesus stellt die Kinder in den Mittelpunkt. Kinder, die eigentlich eher, ja, hat sie gebraucht, sie waren quasi die Rentenversicherung, die Altersvorsorge, aber Kinder galten zur Zeit Jesu nicht viel. Und Jesus stellt sie in den Mittelpunkt und sagt, werdet wie die Kinder. Er nimmt sie als Vorbild. Glaubt so wie die Kinder. Kinder waren eigentlich nicht viel wert. Von Jugendlichen ist jetzt in den Evangelien nicht so sehr viel zu sehen, aber von jungen Erwachsenen, denn wir denken immer, dass die Jünger und Jüngerinnen Jesu, dass die schon sehr alt waren. Nee, die waren noch gar nicht so alt. Junge Erwachsene nimmt Jesus an die Hand. Er erklärt ihnen das Leben, er bildet sie quasi sozusagen aus. Er gibt ihnen ein Selbstbewusstsein, indem er ihnen anhand verschiedener Geschichten zeigt, wie es gut wäre, miteinander umzugehen, sich wertzuschätzen, sich umeinander zu kümmern. Viele junge Menschen damals hat es so beeindruckt, dass sie ihm gefolgt sind, einen großen Teil ihrer Zeit mit Jesus verbracht haben. Sie waren fasziniert von seinen damals revolutionären Worten und Taten. Jetzt denkt man sich vielleicht, ja, damals war es revolutionär. Schaut mal in die Bibel, es wäre heute noch genauso revolutionär. Und diese Worte und diese Taten waren durchdrungen von Liebe. Menschen haben sich, glaube ich, wohlgefühlt in Jesu Nähe. Und was aus diesen Geschichten auch immer wieder herauskommt, Jesus geht immer wieder auf Menschen zu, die am Rand der Gesellschaft stehen, die von niemandem gesehen oder wahrgenommen werden. Menschen, bei denen wir auch wegsehen würden, anstatt hinzuschauen. Menschen, die krank sind, Es ist anstrengend, sich um kranke Menschen zu kümmern. Sie brauchen Zeit, Geduld. Vielleicht sind die Krankheiten auch ansteckend. Das hatten wir ja jetzt erst so 2 Jahre lang. Und es macht Angst. Jesus geht zu Menschen, die besessen waren, die irgendwie komisch waren, ganz anders. Jesus geht einfach hin. Er geht zu armen Menschen, zu Witwen, er geht zu Leuten, die allein sind. Und er geht sogar zu Menschen, die keiner leiden kann, zu den Buhmännern der Gesellschaft, zu denen, die unfair sind, vielleicht sogar Verbrecher. Zöllner zum Beispiel, hießen die damals. Und Jesus geht sogar zu Leuten, die offensichtlich ihr Leben auch in den Beziehungsgeflechten nicht so ganz im Griff hatten. Prostituierte. Jesus geht zu ihnen. Wir sind da wohl eher zurückhaltend, denn was könnten denn die anderen sehen, wenn die uns mit solchen Leuten sehen würden? Die Evangelien sind voll von diesen Begegnungen. Früher habe ich die Geschichten gelesen, sie mehr oder weniger verstanden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass für die Menschen, die Jesus getroffen haben, diese Begegnungen mit ihm immer lebensverändernd waren. Jesus sieht die Menschen an und obwohl er ihnen mitten in ihr Herz sieht, viel mehr Dinge sieht, die wir wahrnehmen können, verurteilt er sie nicht, so wie wir es vielleicht tun würden, ganz im Gegenteil. Er erzählt ihnen, nein, er lässt sie erleben, dass Gott sie sieht, dass Gott Vergebung ist, dass Gott sie frei macht, dass es Gott nicht wichtig ist, Regeln einzuhalten, sondern dass er sie liebt, unendlich und bedingungslos. Und genau diese Art, wie Jesus ihnen begegnet ist, war für viele Menschen lebensverändernd, denn das kannten sie oft von anderen Menschen nicht. Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen. Ich lade euch ein, in diesen Evangelien zu lesen. Und dann eben nicht nur zu lesen, sondern sich hineinzufühlen in die Situation dieser Menschen, in das Wesen dieser Menschen, in die Gefühle dieser Menschen, bevor sie Jesus begegnen und was passiert, als sie Jesus begegnen. Dann wird Bibellesen ziemlich spannend. Wer sich damit schwer tut, und das ist am Anfang gar nicht ganz so leicht, dem möchte ich was empfehlen. Vor einiger Zeit kam eine Verfilmung vom Leben Jesu raus, Teilen zumindest, und die nennt sich The Chosen. Manche kennen das, ich weiß das. The Chosen, es gibt mittlerweile, glaube ich, 2 Staffeln. Die erste Staffel hat 8 Teile, die zweite Staffel, ich habe sie zu Weihnachten bekommen, aber ich glaube auch 8 oder 10. Und die zeigt auf eine wunderbare Art und Weise das Wesen Jesu, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Die ersten 2 Teile, die sind noch ein bisschen, ja, da kommt man ein bisschen rein, so in die gesellschaftlichen Zusammenhänge damals und denkt sich, naja, so spannend ist das jetzt nicht, aber ab der dritten Folge, da kommt es langsam raus, wie Jesus Menschen begegnet. Da lade ich euch ein. Das Ganze gibt es als DVD, als Blu-ray, aber auch als App, die man sich kostenlos runterladen kann. Kann man sogar am Handy anschauen. The Chosen. Okay, nachdem ich euch jetzt hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht habe, komme ich ins Hier und Jetzt. Jesus hat vor knapp 2000 Jahren diese unsere irdische Welt verlassen. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich wäre ihm eigentlich ganz gern begegnet und ich wäre sehr neugierig, wie er mir begegnet wäre. Und sicherlich hat er mir einen Spiegel vorgehalten und mir Dinge gezeigt, die für mich sehr herausfordernd wären. Aber ich bin mir sicher, er hätte das mit sehr viel Liebe getan. Eine Frage, bist du Jesus schon begegnet? Bist du Jesus schon begegnet? Manch einer denkt sich jetzt, was soll die Frage? Markus, du hast gerade gesagt, dass Jesus unsere irdische Welt vor 2000 Jahren verlassen hat. Trotzdem frage ich nochmal, bist du Jesus schon mal begegnet? Und ich weiß, dass es viele hier in der Kirche gibt, die diese Frage mit einem klaren Ja beantworten würden. Aber wie kann das sein? Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt. Wie ist es möglich? Es ist ganz einfach. Bevor Jesus zu seinem Vater gegangen ist, ist Folgendes passiert. Ich lese aus Johannes 20, Verse 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, es war Ostermorgen, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Indem Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist gegeben hat, ging es aber nicht nur darum, die Fähigkeit zu haben, Sünden zu vergeben. Jesus gibt durch seinen Heiligen Geist seinen Jüngern die Fähigkeit, die Menschen durch seine liebenden Augen zu sehen. Es gilt also nicht mehr unsere beschränkte und egozentrische Sichtweise, sondern es zählt die Frage: Jesus, wie siehst du den Menschen, der gerade vor mir steht oder neben mir sitzt? Jesus, was würdest du an meiner Stelle jetzt tun? Jesus, was würdest du dem Menschen, der vor mir steht, gerade sagen? Mit dem Problem, das er hat, mit der Frage, die er mir stellt. Und dabei geht es auch nicht unbedingt darum, noch mehr zu tun, um noch mehr Menschen zu kümmern, noch mehr zu investieren. Ich mache doch schon so viel. Sondern es geht einfach nur um das: Wie begegne ich Menschen? Manch einer fühlt sich sehr schnell überfordert in so einer Situation. Was soll ich da sagen? Ich habe keine Ahnung und dann sage ich lieber nichts oder gehe nicht hin. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Mir ist zwar aufgefallen, dass jemand da wirklich Schwierigkeiten hat, aber nee, als nicht ich. Menschen sind überfordert, aber auch da steht ein wunderbarer Satz in der Bibel. In Galater 2, Vers 12 sagt der Paulus: Denn nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Durch Christus sind dir Dinge möglich, die du nicht für möglich gehalten hast. Was heißt das für unser Zusammenleben hier? Das heißt nicht weniger, als dass es Menschen gibt, die nicht nur an sich selbst und an ihren Vorteil denken, sondern Menschen, die durch Jesu Augen wahrnehmen, dass Menschen ihre Hilfe brauchen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Menschen in schwierigen Situationen beistehen, ein offenes Ohr haben oder auch ganz praktisch helfen. Menschen ein Zuhause geben, Menschen finanziell unterstützen. Ich weiß, dass das hier in Lauben passiert und dass Menschen füreinander da sind und auch für andere Menschen da sind, die hierher kommen. Ich selbst habe das auch schon oft erlebt und ich bin unendlich dankbar dafür, in einer Gemeinschaft zu sein, wo es das gibt, weil ich weiß, dass es viele Menschen so nicht erleben. Ich weiß, dass ganz viele hier erzählen können, wie sie Jesu Liebe erlebt haben, Hilfe erfahren haben, weil es in ihrem Leben Leute gab, die ihre Situation gesehen haben. Du bist ein Gott, der mich sieht, können die aus ganzem Herzen sagen. Du bist ein Gott, der mir begegnet, manchmal direkt. Kurz vor dem Gottesdienst habe ich mit jemandem gesprochen und der hat mir genau das gesagt. Deswegen ist er jetzt auch hier und bringt sich in der Gemeinde ein. manchmal ganz direkt, aber oft auch eben durch Menschen, die sich von Gott lenken lassen. Du bist ein Gott, der mir hilft durch Menschen, die hier auf dieser Welt deine Hände sind. Gott, ich bitte dich von Herzen, mache auch mich zu einem Werkzeug deiner Liebe. Lass mich die Welt und die Menschen mit deinen Augen sehen. Dann können wir durch dich und mit dir gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. In Jesu Namen. Amen.